Aber jetzt ist wohl rausgekommen, dass er von einigen Mittelfeldteams letztes Jahr wohl einige Angebote auf dem Tisch liegen hatte. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit für die Aserbaidschan Pre-Weekend Show. Wir sind in Baku dieses Wochenende, nicht in Bahrain, weil diese Aufnahme werdet ihr gar nicht hören. Ich habe gerade im ersten Take, den ich probiert habe, nämlich Bahrain gesagt. Naja, ja, das dauert liegt noch schon ein halbes bisschen Jahr. Zurück,
das Rennwochenende. Das ist schon
das
ein bisschen.
Das dauert noch ein halbes Jahr, bis wir da wieder sind. Deshalb Aserbaidschan Pre-Weekend Show. Here we go. Wir haben einige News, die wir definitiv heute besprechen müssen. Wir gucken aufs Rennwochenende und was auch alles so noch mit dabei ist. Nicht wahr, Perke?
Du sprichst News an, ich gehe zu Newey. Boah, ist das nicht schön? Boah, ich sehe deinen...
Bitte geh dich vergraben.
Ich sehe deinen versteinerten Blick auch in der Cam, es tut mir leid. Aber das ist trotzdem einfach das erste Thema, da gehen wir direkt rein. Adrian Newey, dieser Name macht mich fertig. Seit Wochen sagen wir so oft diesen Namen und er macht mich fertig, es auszusprechen. Er geht zu Aston Martin. Es wurde jetzt endlich confirmed seit Wochen. Es ist eigentlich schon ein ausgesprochenes Geheimnis gefühlt schon. Es ist ein offenes Geheimnis gewesen auf jeden Fall, dass er da wahrscheinlich hingehen wird. Jetzt ist es offiziell. Wir haben endlich die Bestätigung. Adrian Newey, der wahrscheinlich beste Formel 1 Designer aller Zeiten, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen, geht zu Aston Martin. Und das ist natürlich ein riesen Push für Aston Martin. Wir haben schon oft darüber geredet, was das für das Team bedeutet. Generell gute Leute von anderen Teams abgeworben, jetzt den vielleicht wichtigsten oder zweitwichtigsten Mann nach Max Verstappen vielleicht von Red Bull abgeworben. Das sind schon große Moves, die man da macht.
Ja, das auf jeden Fall. Es handelt sich dabei übrigens um einen 5-Jahres-Vertrag, soweit ich das gelesen habe, mit 100 Millionen insgesamt. Das macht 20 Millionen Pfund im Jahr. Ist ein solides Jahresgehalt. Ich glaube, ich habe gelesen, im Durchschnitt irgendwo müssen das rund um die 3.500 Pfund die Stunde sein. Ist ein solider Stundenlohn. Hätte ich auch gerne, bin ich ehrlich. Aber naja, so ist es. Perke, dann lass uns doch gleich zur Frage der Woche gehen, weil die ist nämlich auch in Bezug auf diese Adrian Newey News. So, nicht die Neweys. Ach, Digga. Ah. Wir kommen zur Frage der Woche, bevor ich diesen schlechten Joke hier nochmal durchlebe. Glaubt ihr, dass durch Adrian Newey jetzt Aston Martin Chancen auf den WM-Titel hat, also nächste Saison, und dass einer der Fahrer auch Chancen hat, Champion zu werden? Ich finde es schön, dass hier schon einer der Fahrer gesagt wird. Wir wissen, es ist nur einer der Fahrer, der realistische Chancen auf den Fahrertitel hat. Aber das mal außen vor gestellt. Und es ist nicht Lance Stroll.
Ne, der ist es nicht. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass es nächstes Jahr schon soweit sein wird, weil offiziell fängt ja Adrian Newey erst nächstes Jahr da an. Also diese Saison arbeitet er ja noch gar nicht am Auto für nächstes Jahr damit. Adrian Newey ist erst ab 2025 bei Aston Martin. Deswegen 2025 müssen wir nicht erwarten, dass Aston Martin da um die WM fährt. Ich glaube, Newey und das ganze Team werden sich dann schon sehr stark auf 2026 konzentrieren, darauf die Regeländerungen hinzubekommen. Und wenn man ein Team hat, das so einen finanziellen Background hat, wie es Aston Martin hat, durch Lawrence Stroll, wenn man ein Team hat, das so viele kompetente Kräfte hat, hinter den Kulissen, wie jetzt Adrian Newey, Enrico Cardile von Ferrari geholt und so weiter und so fort. Man hat sehr viele kompetente Leute, die am Auto arbeiten. Ich würde sagen, mit Aston Martin ist ab 2026, 2027 zu rechnen. Ob es für einen WM-Titel reicht, weiß ich nicht. Dafür haben gerade andere Teams schon großen Vorsprung auf Aston Martin. Aber wie gesagt, Regeländerungen kommen 26, ich will gar nichts ausschließen. Man hat einen Fahrer, der das Potenzial hätte, und das ist Fernando Alonso. Wobei man bei Fernando Alonso auch abwarten muss, wie lange kann er diese Performance halten. Fernando Alonso ist für einen Formel-1-Fahrer sehr, sehr fortgeschrittenen Alter. Es kann jederzeit dieser Moment kommen, an dem das Alter ihn einholt, sag ich mal, und er nicht mehr die Leistungen bringt, die er jetzt zur Zeit bringt oder die letzten 1-2 Jahre bringt. Der Zeitpunkt kann immer kommen. Man kann nie wissen, wie sehr ein Fahrer irgendwann einbricht und wie sehr nicht. Aber Stand jetzt würde ich sagen, wenn ein Fernando Alonso das beste Auto im Grid hat, ist er definitiv ein großer Kandidat für den Titel, aber eben auch nur Fernando Alonso in dem Team.
Ja, das glaube ich auch. Also ich sehe 2025 nicht als realistisch an, um irgendwas zu erreichen groß. Du hast es gesagt, Newey fängt auch erst nächstes Jahr an. 2026 halte ich für voll möglich, weil das Ding ist, 26 wird das Playing Field wieder auf null zurückgesetzt, dadurch, dass die Reglements einfach alles gefühlt verändern. Wir wissen, es ist einfach komplett möglich, dass ein Team durch Reglementänderungen auf einmal an die Spitze gerät oder auf einmal deutlich besser wird, als es zuvor ist. Und ich glaube gerade, dass jemand wie Adrian Newey da einen unfassbaren Vorteil für Aston Martin eben mitbringen wird. Und es ist ja eben nicht nur Adrian Newey. Man hat viele große Namen von anderen Teams abgeworben, inklusive Adrian Newey. Und ich glaube, dieses Team wird über die Reglementänderungen 2026 richtig, richtig Fortschritt machen, ist meine Vermutung. Und ich denke auch, dass Adrian Newey mit Aston Martin wirklich, wenn alles so läuft wie geplant, wirklich richtig großer Titelkandidat werden kann.
Ja, auf jeden Fall. Es wäre halt schön, wenn die dann wirklich auch zwei Fahrer hätten und nicht nur Fernando Alonso. Aber haben wir ja auch schon oft gesagt, solange Lawrence Stroll da ist, wird Lance Stroll auch da sein, weil Lawrence Stroll großes Ziel ist es ja, Lance Stroll zum Weltmeister zu machen, was niemals passieren kann. Da kann ich die Hoffnung dem Lawrence Stroll schon mal nehmen. Das wird nie passieren. Sein Sohn wird niemals Weltmeister. Sein Sohn wird wahrscheinlich niemals Rennsieger. Es sei denn, das Auto ist so viel besser als alle anderen, dass wirklich niemand mehr mithalten kann. Und selbst dann halte ich das für möglich, dass das so ein Verstappen-Perez-Ding wird, teamintern. Aber ja, warum nicht? Aston Martin mit Fernando Alonso irgendwann holt noch einen gescheiten zweiten Fahrer dazu. Der muss jetzt auch kein unfassbar guter Fahrer sein. Das muss kein zweiter Alonso sein. Das muss einfach nur ein sehr guter, solider Fahrer sein. Ich werfe hier wieder Top-Team, zweiter Fahrer, ich werfe Yuki Tsunoda rein. Mir egal, ich werfe Yuki Tsunoda da rein. Und ich sage, Yuki Tsunoda und Fernando Alonso in einem Top-Team, das würde gut, die würden gut performen. Besser als Lance Stroll und Fernando Alonso in einem Top-Team. Aber ich glaube, über die nächste Zeit gesehen wird Aston Martin Top-Team. Newey hat ja auch schon gesagt, er freut sich darauf, weiter mit Honda zusammenzuarbeiten. Da hat Newey auch sehr Bock drauf. Deswegen für Aston Martin-Fans steht eine gute Zukunft bevor. Ich sage irgendwie zu jedem Team, dass eine rosige Zukunft kommt. Zu Williams, zu Aston Martin, zu Mercedes habe ich es, glaube ich, auch gesagt. Ferrari habe ich es auch gesagt. Irgendwie hat jedes Team eine gute Zukunft. Das funktioniert nicht. Die Rechnung geht nicht mehr so auf.
Ich wollte gerade sagen, irgendeins der Teams muss ja mal endlich keine gute Zukunft haben.
Ja, irgendwie schon.
Perke, weißt du, was auch noch so eine Sache ist? Du hast ja jetzt oftmals in Zusammenhang mit Aston Martin den Namen Verstappen erwähnt. Warum ist das der Fall?
Ich habe den Namen Verstappen mit Aston Martin erwähnt.
Ja.
Okay. Ja, okay, wenn du das sagst, dann habe ich das scheinbar gemacht. Ja, man hat jetzt gesagt, man will alles dafür geben, um Verstappen irgendwie zu bekommen. Mike Craig hat wohl gesagt, für ein Max Verstappen ist überall die Tür offen. So ist das Zitat von Mike Craig gewesen. Man hört jetzt, wie gesagt, Aston Martin würde vieles tun für Max Verstappen. Dann stelle ich mir natürlich die Frage, wenn man sagt, man ist bereit, vieles zu tun, ist man bereit, Lance Stroll vor die Tür zu setzen? Ist es das, was man machen würde
dafür? Ist man nicht, natürlich nicht. Aber ich glaube, man ist finanziell gewappnet, ja, vieles zu tun. Wenn man einem Adrian Newey über 5 Jahre bereits 100 Millionen Pfund gibt, was gibt man einem Max Verstappen über, keine Ahnung, 2-3 Jahre? Gibst du ihm das Doppelte schon dafür?
Kann ich mir gut vorstellen. Also das wird
ein Vertrag, das jenseits von Gut und Böse. Verstappen hat für, was waren es, 6 Jahre oder 5 Jahre bei Red Bull 300 Millionen bekommen.
Ja, also der Vertrag, wenn Max Verstappen auch nur irgendwo einen neuen Vertrag unterschreibt, ist der jenseits von Gut und Böse.
Naja, ich finde, der jetzige Red Bull-Vertrag war schon jenseits von Gut und Böse. Ja,
55 Millionen Dollar pro Jahr verdient Max Verstappen.
Also, das muss ich mal geben. Ich glaube, das Höchste, was es mal gab, meines Wissens nach, waren von Sebastian Vettel und Lewis Hamilton pro Saison. Lewis Hamilton hat mal in einer Saison 60 Millionen verdient und Vettel hat auch mal 60 in einer Saison verdient. Das heißt, wir sind fast an dem Punkt angekommen, dass Max Verstappen so viel verdient wie die All-Time-Best-Earners Vettel und Hamilton. Und das Ding ist, jetzt, du sagst es, wenn der Vertrag nochmal irgendwie geändert wird oder es ein neuer Vertrag zum Beispiel bei Aston Martin wird, dann überschreitet dieser Wert definitiv diesen 60 Millionen
Setpoint
von Vettel und Hamilton. Es ist komplett irre.
Ich kann mir schon vorstellen, dass er dann so 75 pro Jahr, kann ich mir vorstellen, bin ich ehrlich. Weil wenn Aston Martin ernst macht, wenn Max Verstappen jetzt gerade die Teams vergleichen würde, Red Bull, Aston Martin, Red Bull ist immer noch besser als Aston Martin. Das heißt, da muss geldmäßig schon einiges mehr kommen. Obwohl ich Max Verstappen nicht so einschätze, als ob er da nur aufs Geld guckt. Ich glaube, Max Verstappen würde eher
Geld. Ich glaube,
ja, der würde eher darauf achten, wenn man ihm ein gutes Projekt zeigen kann, dann sagt er, ja, okay, wenn wir schnell competitive sind, schnell um die WM fahren können, dann mache ich das und dann ist mir das Geld, ja, Geld ist schön, wenn ich mehr bekomme. Aber ich glaube, der Aspekt ist bei einem Max Verstappen zweitrangig. Der hat viel zu viel Spaß daran, Autos schnell zu fahren, als dass es ihm da auf das Geld ankommen würde. Ich glaube, darauf kommt es nicht an. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was man ihm für eine Perspektive bieten könnte. Mit Adrian Newey hat man jetzt jemanden, womit, mit dem man auf jeden Fall locken kann. Weil mit einem Adrian Newey zusammenzuarbeiten, heißt zwangsläufig, dass du Erfolg hast irgendwann. Also mit einem Adrian Newey im Team kann es nicht sein, dass du keinen Erfolg hast. Das funktioniert nicht. Aber ich glaube nicht, dass Verstappen zu Aston Martin geht. Ich halte es immer noch für wahrscheinlicher, dass wenn Verstappen irgendwann Red Bull verlässt, dass er zu Mercedes geht. Halte ich persönlich für wahrscheinlicher. Aber Aston Martin, boah, ich sehe es nicht. Ich sehe es irgendwie nicht so komplett.
Das Ding ist, ich glaube, dass Aston Martin tatsächlich für Verstappen eine Überlegung wert wäre. Aber nur unter einem Aspekt, nämlich, dass er nicht wahrscheinlich Fernando Alonso ersetzt, sondern Lance Stroll ersetzen würde. Einfach, weil A, er sich unfassbar gut mit Nando versteht, weil er richtig gut mit ihm klarkommt. Ich glaube, auch die beiden als Teammates würden richtig gut funktionieren und sich richtig gut ergänzen. Weil es gibt mir so ein bisschen Verstappen und Perez-Vibes, so der Ältere mit dem Jüngeren zusammen. Bloß, dass ein Alonso für mich 10.000 Mal besser ist als ein Sergio Perez. Und ich glaube, das wäre so eine böse Fahrerkombo. Du hast einen Newey, du hast einen Verstappen, du hast einen Alonso, du hast noch viele andere talentierte Leute. Ey, ungelogen, wenn das passieren sollte, halte ich Aston Martin für richtig dicke Titelkandidaten.
Es wäre das unter den Top 3 der Fahrerduos wär's. Ja, Verstappen, Alonso definitiv. Wäre mit Leclerc und Hamilton und mit Norris und Piastri da oben. Sonst kommt da keiner ran.
Und das Ding ist, überleg dir dann mal, was Red Bull für einen Downfall hätte. Verstappen geht weg, GP würde weggehen, weil GP und Max haben ja bekanntlich gesagt, wenn einer der beiden irgendwann mal sagt, es ist Schluss, ist für den anderen auch Schluss. Das heißt, GP würde auch weggehen von Red Bull. Jonathan Wheatley ist schon weg, Adrian Newey ist jetzt weg. Wer bleibt denn noch?
Christian Horner.
Hannah Schmitz bleibt noch. Aston Martin poacht auch die noch weg.
Das wär's. Aber wen hat man dann als Fahrerduo? Dann musst du wirklich mit Perez oder Ricciardo und Tsunoda reingehen. Oder obwohl Max Verstappen wird ja nicht nächste Saison schon gehen. Das heißt, dann wäre wahrscheinlich irgendwie Fahrerduo bei Red Bull Liam Lawson, Yuki Tsunoda.
Das klingt trotzdem gottlos scheiße.
Das klingt wirklich nicht gut. Also Liam Lawson traue ich es definitiv zu, bei Red Bull zu fahren und eine gute Rolle zu spielen. Genauso traue ich es einem Yuki Tsunoda zu. Aber ich traue es dem nicht beiden als ersten Fahrer bei einem Top-Team jetzt gerade zu. Also es würde
ja, und das Ding ist, allein beide zusammen, finde ich, würden wahrscheinlich nicht mal die Leistung gut machen, die ein einziger Verstappen halt hat.
Ja, eben. Ein Max Verstappen kannst du eh nicht ersetzen. Das heißt, wenn Max Verstappen geht, musst du so oder so einen Downgrade in Kauf nehmen. Anders geht es gar nicht, weil Max Verstappen der beste Fahrer der Formel 1 ist. Das Einzige, was du machen kannst, ist, das Downgrade so minimal wie möglich zu halten. Und um es so minimal wie möglich zu halten, hast du gerade nicht die Alternativen, weil alle irgendwo einen Vertrag unterschrieben haben. Weil alle irgendwo committed sind. Das Einzige, was du machen könntest, ist ein Carlos Sainz, wenn es die Klausel wirklich gibt, dass er sagen kann, wenn ein Top-Team anklopft, also ich glaube, es waren Red Bull und Mercedes, wenn die beiden anklopfen, darf er gehen, einfach so, immer wann er will. Das ist die einzige Option, die Red Bull dann hätte, um das Downgrade so minimal wie möglich zu halten. Sonst ist ja wirklich niemand verfügbar, der richtig gut ist. Wenn man nicht richtig, richtig Geld in die Hand nimmt.
Ja. Also ich bin gespannt. Vor allem das Ding ist, weißt du, wo wir es auch wieder erfahren würden, wenn Verstappen wechselt? Von Fabrizio Romano. Mich hat das damals so off-guard gecatcht, dass einfach Fabrizio über den Hamilton-Transfer gepostet hat zu Ferrari. Ja. Digga, das war richtig weird, so auf einmal auf seiner Page auf Insta, Digga, du siehst überall die ganzen Fußballspieler in den ganzen Trikots mit den ganzen Here We Goes und auf einmal ist da Hamilton im Ferrari-Anzug mit dabei. Das war vogelwild.
Das ist wirklich vogelwild. Wo du gerade über Transfers redest, bald haben wir vielleicht einen Transfer aus der Formel 2 in die Formel 1. Vielleicht
das ist richtig, das aber bald. Tatsächlich hatten wir diesen schon und der ist nämlich dieses Wochenende per
mit
Olli Berman.
Olli Berman, einen neuen, den wir noch nicht so haben, der noch nicht so fix ist, nämlich Gabriel Bortoleto.
Willst du auch immer Gabriele sagen?
Ja, ich habe sogar gestern. Ja,
same.
Ich habe gestern einen Post auf Twitter gemacht zu der Geschichte und ich habe wirklich auch im Post Gabriele geschrieben. Dann hatte ich irgendwie noch random eine Seite offen, habe gesehen, oh, da ist Gabriel. Nochmal ganz schnell Post gelöscht und das geändert. Aber ich habe das sogar erstmal mit Gabriele da gepostet. Aber er ist Gabriel. Gabriel Bortoleto ist der Name.
Ich komme aber auch immer durcheinander damit. Also wirklich schlimm.
Der ist jetzt Favorit bei Sauber. Es wurde ja schon lange geredet, ey, irgendwie waren die Möglichkeiten jetzt begrenzt. Es lief wahrscheinlich jetzt auf Valtteri Bottas oder Bortoleto hinaus. Jetzt wird es wahrscheinlich Bortoleto, denn McLaren hat jetzt grünes Licht gegeben. Bortoleto ist ja im Development Program, also in der quasi Akademie von McLaren. Und McLaren hat jetzt gesagt, yo, wenn ihr ihn wollt, wir geben ihn frei für die Formel 1, weil bei McLaren sieht man jetzt kurzfristig auf jeden Fall nicht den Bedarf im eigenen Team. Weil logisch, man hat Lando Norris, man hat Oscar Piastri. Deswegen hat man gesagt, wenn ihr ihn wollt, nehmt ihn. Er darf mit euch frei verhandeln. Er darf zu euch kommen, wenn er will. Und das ist jetzt natürlich ein Zeichen. Wenn man das schon so sagt, dann wird er ja mehr dran sein als nur loses Interesse. Wenn McLaren extra schon ihn freigibt, dann wird nicht nur mal die Anfrage gewesen sein, yo, vielleicht hätten wir mal irgendwann Lust auf Bortoleto. Dann wird man schon gesagt haben, ey, wir wollen den. Wie sieht's aus? So, und im Raum
allerdings
steht
offen, ja, sollte man wahrscheinlich auch nicht viel zu viel reininterpretieren. Weil das Ding ist, jetzt überleg auch mal Fußball oder andere Sportarten, da wird auch oftmals einfach nachgefragt, ey, wäre das möglich? Man plant ja auch nicht nur mit einer Person, man plant ja wirklich mit mehreren Personen durch. Ich meine, da liegen wahrscheinlich noch ein paar andere Optionen auf dem Tisch. Er ist bestimmt Favorit, sicherlich, aber ich würde jetzt auch noch nicht so weit gehen und sagen, ey, da muss eigentlich fast der Vertrag schon auf dem Tisch liegen, weil dafür ist mir das Thema ein bisschen zu wenig diskutiert in den ganzen News Formel 1 Seiten.
Ja.
Das ist noch so ein bisschen unterschwellig, so wirkt es auf mich. Es natürlich, man findet die ganze Zeit irgendwelche.
Es ist halt auch kein flashy Fahrer. Es ist kein Fahrer, der jetzt die Massen in Aufruhr bringt. So, es ist halt Bortoleto aus der Formel 2.
Ja, aber ich meine, wenn wir kurz vor einer tatsächlichen oder vor einem tatsächlichen Vertragsabschluss stehen würden oder man sagen würde, ey, das Ding ist safe, dann würden wir das eigentlich wissen, weil alle darüber berichten würden. Und soweit ist es ja Stand jetzt noch nicht. Aber ich bleibe vorsichtig optimistisch, dass wir ihn in der Formel 1 sehen werden. Aber wie gesagt, man sollte nicht zu viel reininterpretieren. Ich meine, man sieht es im Fußball, glaube ich, oft genug, dass Vereine sich mit mehreren Leuten beschäftigen, bei Vereinen anfragen, wäre das möglich, den dann zu haben und so. Ich meine, guck dir allein damals die ganze Bayern-Trainersuche an.
Na gut, aber da haben ja viele Trainer auch einfach Nein gesagt. Jetzt wird Bortoleto ja wohl kaum Nein sagen zu Sauber.
Wäre schon ein wilder Move, also nein, ich will nicht, ich möchte zu einem besseren Team.
Na gut, Bortoleto, der soll wohl angeblich auch, wenn ein Vertrag angeboten werden würde, ein Vertrag über 2 Jahre im Raum stehen. Das heißt, das Jahr Sauber und das Übergangsjahr zu Audi, die 2 Jahre würden im Raum stehen als Vertrag. Was man auch noch dazu sagen muss, McLaren will ihn nicht endgültig abgeben. Das heißt, McLaren will irgendwie immer noch eine Hand drüber haben. Das ist nicht sowas wie eine Laie, wie wir mit wem hatten wir so eine Laie? Jetzt fällt mir kein Beispiel ein spontan. Na, so dieses Ricardo zu Alpha Tauri damals war ja rein theoretisch eine Laie von Red Bull. So, und wo man wusste, er ist endgültig Red Bull-Fahrer, aber man hat ihn jetzt erstmal ausgeliehen. Sowas wäre nicht der Fall. Sauber hätte ihn schon fest. Aber McLaren will sich wohl, wenn das passiert, die Option sichern, ihn irgendwie zurückzuholen. Sowas wie, weiß ich nicht, eine Rückkaufklausel oder so, dass man dann halt billiger bezahlt oder weniger bezahlt für ihn oder irgendwas.
Bezahlen
dass
werden man, die, denke ich mal, nichts.
Ja, oder so. Jedenfalls, dass man die Option hat, Bortoleto zurückzuholen. Wenn, weil da will man sich darauf vorbereiten, dass erstens Bortoleto gut performt bei Sauber in der Formel 1 und dass irgendwann entweder Oscar Piastri oder Lando Norris sagt, ey, hier mit dem Teamkollegen, ich sehe ja nicht, wie ich hier Weltmeister werden soll oder was auch immer, mein Teamkollege ist zu stark, ich gehe woanders hin, falls da eine Lücke aufreißt, dass man dann den Ersatz quasi hat mit Bortoleto. Darauf will man sich vorbereiten, man will ihn nicht endgültig abgeben, sondern irgendwie noch eine Hand auf ihm drauf behalten.
Ja, ist ja auch irgendwo verständlich. Ich meine, du bringst das Talent ja schließlich durch deine eigene Akademie, steckst Millionen von Euro in diese Person rein, dann willst du ja am Ende des Tages auch ein bisschen die Früchte ernten von dem, was du da großziehst. Sicherlich verständlich irgendwo. Ich bin persönlich noch nicht überzeugt davon, dass das der richtige Move ist, von Sauber/Audi Bortoleto zu verpflichten. Da hatten wir ja auch privat schon drüber nochmal geschrieben gehabt, vor, glaube ich, 1-2 Tagen. Ich fühle diesen Move noch nicht. Ich meine, ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen, aber für mich ist Bortoleto jetzt auch nicht die 1A-Lösung, die Audi hätte ziehen können.
Ja, also er performt ja gut in der Formel 2. Ich glaube, er könnte ein guter Fahrer werden, aber das ist halt bei so einem Formel 2-Fahrern immer eine Wildcard. Klar, er ist.
Mann, auch Nikita Mazepin war ein guter Formel 2-Fahrer.
Ja, aber da hat man schon gesehen, ey, ich glaube, bei ihm hat man eigentlich schon als normaler Zuschauer gesehen, weit wird er es nicht in der Formel 1 bringen. Das hat man auch schon in der Formel 2 gesehen. Bortoleto ist jetzt halt Zweiter in den Standings. Er ist auf jeden Fall ein Formel 2-Fahrer ist halt immer irgendwie eine Wildcard. Bei einem Formel 2-Fahrer weißt du nie zu 100%, was du bekommen wirst. Du hattest schon unfassbare Formel-2-Fahrer, die in der Formel 1 gefloppt sind. Du hattest Formel-2-Fahrer, die vielleicht nicht die Besten der Besten waren in der Formel 2 und dann eine super Formel-1-Karriere hatten. Das ist immer so ein bisschen ein bisschen spielt man bei Formel-2-Fahrern immer Lotterie, weil sie es halt noch nie gemacht haben in der Formel 1. Deswegen, Portoleto könnte gut sein, könnte schlecht sein. Lass mich da gern von ihm überzeugen, ich würde ihm gönnen. Weil brasilianischer ja. Formel-1-Fahrer ist doch auch, das hat doch einen Vibe auch.
Ja, mit sächsischem Akzent. Portoleto.
Ah, nee. Brasilianer in der Formel 1 haben einen Vibe, deswegen würde ich es ihm gönnen.
Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so OG, ne? McLaren mit einem brasilianischen Fahrer.
Das ist schon cool, ja.
Kennt man irgendwie, ne?
Hat man schon mal gehabt. McLaren, was man bestimmt auch schon mal hatte bei McLaren, sind Team Orders. Und die sollen jetzt irgendwie auch ein bisschen wieder zurückkommen. Denn man will natürlich dafür sorgen, dass man beide WMs holt. Und Norris ist der WM-Contender bei McLaren und Piastri ist es nicht. Deswegen will man jetzt, es wurde gesagt, dass man sowas wie in Monza nicht mehr haben will, dass man auf 1 und 2 startet und aus der ersten Schikane oder aus der ersten Runde auf 1 und 3 rauskommt. Und dass am Ende der um die WM kämpft, der ist, der von 1 auf 3 zurückfällt. Da hat man keinen Bock mehr drauf. Man will jetzt nicht komplett unmenschlich werden und Piastri oder Norris nur noch durchwinken und Piastri gar nichts mehr geben. Das will man nicht machen. Aber man hat schon so angefragt bei Oscar Piastri, mal gucken, ob ich das Zitat hier direkt finde. Genau, Andrea Stella hat gesagt, ich habe Oscar gefragt, wärst du bereit dafür, einen Sieg abzugeben? Und er hat gesagt, es wäre schmerzhaft, aber wenn es das Richtige ist, werde ich es machen. Das heißt, man ist schon auf dem Trip, wenn Oscar Piastri Erster ist und Lando Norris Zweiter, dass man dann wahrscheinlich einen Lando Norris durchwinken würde. Dass man sagen würde, Oscar, lass Lando vorbei. Der kämpft um die WM und Oscar hat scheinbar schon sein grünes Licht dafür gegeben, das so zu machen. Wobei man auch sagen muss, es heißt, bei McLaren ist der Main-Fokus auf dem Konstrukteurstitel. Das heißt, man hätte, wenn man sich entscheiden dürfte, scheinbar lieber den Konstrukteurstitel als den Fahrertitel für Norris.
Weil es einfach finanziell crazy mehr Geld bringt. Ist
finanziell besser fürs Team, aber man ist bereit, Piastri ein bisschen zu opfern, wenn es heißt, dass Norris dafür mehr Chancen hat auf den WM-Titel.
Boah, jetzt kommt wieder mein Lieblingszitat so ein bisschen vor, ne?
Na, jetzt, wir hatten es letztes Mal schon. Komm, sag's einmal, dann will ich das nie wieder hören. Das Zitat. Nee,
also du wirst das noch in deinem Leben noch oft genug hören, weil Piastri wird auch nicht schlechter werden. Also ich glaube, das wird noch eine offene Diskussion bleiben, dieses Thema. Boah, also ich verstehe, dass man Team Orders reinbringen will in das Ganze. Und ja, Norris ist auch vorne. Aber du kannst, also wenn Oscar Piastri ein Rennen fährt, wo er komplett überragend ist und einfach Lando Norris nicht rankommt, dann kannst du de facto diesen Sieg nicht an Norris geben.
Ja, man hat ja auch gesagt, man möchte nicht unmenschlich sein, man will Piastri nicht alles wegnehmen. Darauf hat man keinen Bock. Man hat auch gesagt, Lando Norris hat auch hinter verschlossenen Türen gesagt, dass er das gar nicht möchte. Er möchte, wenn Oscar Piastri einfach besser ist, dass Oscar Piastri das dann auch macht. Er möchte so nicht gewinnen. Das hat er wohl hinter Kulissen auch so gesagt und nicht öffentlich sagst du das natürlich immer, weil öffentlich kommt das gut an, wenn du sagst, ich will ordentlich gewinnen, ich will auf der Strecke gewinnen. Lando Norris soll es wohl auch so hinter den Kulissen gesagt haben, dass er Oscar Piastri nicht opfern möchte, damit er irgendwas gewinnt. Also da sind Lando Norris und du auf einem Nenner scheinbar. Ich glaube, ist es richtig, wenn man es manchmal macht, wenn man, keine Ahnung, bei irgendwie mal eine verkackte Strategie und dann ist Norris auf einmal so 2 Sekunden am Ende hinter Piastri, dann kann man den mal durchlassen. Dann passiert's. Aber ich würde jetzt auch nicht, wenn Piastri 10, 15 Sekunden vor Lando Norris ist, dann würde ich auch nicht zu Piastri sagen, brems ab, der ist eine halbe Runde hinter dir, lass den mal durch. Also das wird McLaren, glaube ich, nicht machen, aber ich glaube, wenn es knapp ist und wenn man kein Risiko dadurch eingeht, dann wird man tauschen.
Das Ding ist, es gibt mir bei weitem halt nicht so dolle Vibes, wie es damals mit Bottas und Hamilton war.
Naja,
weil halt einfach
Fall.
Beide Fahrer auf einem Level fast sind.
Ja, und das war halt jetzt. Ja, red du erstmal weiter.
Das war halt so dieser tragende Unterschied, den man jetzt auch, glaube ich, über die letzten Rennen gesehen hat, dass eben ein Oscar Piastri einfach mithalten kann, dass er eben nicht wie bei Hamilton und Bottas ist, dass der eine einfach meilenweit davonfährt und der zweite sich dann einfach aufopfert, sondern es ist halt wirklich einfach spannend zu sehen. Das eine Wochenende ist Norris slightly besser, das andere Wochenende war Piastri jetzt slightly besser. Die beiden Fahrer kommen einfach auf ein Level jetzt. Und das, obwohl Oscar Piastri sogar noch weniger Zeit in der Formel 1 hatte. Ich habe so Bock auf die nächste Saison, einfach zu sehen, ob die beiden dann konstant auf einem Level sind, anstatt dass immer so eine Slide-Tendenz in eine Richtung geht. Also ich hab Bock auf die nächste Saison.
Da bin ich auch gespannt, vor allem, weil nächste Saison sind sie wieder gleichberechtigt. Man hat gesagt, ja, und dieses Jahr, jetzt für den Rest der Saison, ist Lando Norris unsere Nummer 1. Vollkommen verständlich, er fährt um die WM. Natürlich ist er jetzt deine Nummer 1. Ich weiß nicht, ob vielleicht sogar schon ein bisschen zu spät gehandelt, aber am Ende ist man immer schlauer. Das können wir nach Abu Dhabi sagen, ob man da zu spät gehandelt hat oder nicht. Aber nächstes Jahr starten sie wieder als gleichberechtigte Fahrer und es gibt keine Nummer 1 und Nummer 2. Das heißt, man macht das jetzt wirklich nur, weil man die Chance sieht, Fahrerweltmeister auch zu werden. Nächstes Jahr wird man das Ganze neu bewerten und sie wieder fahren lassen, was ich auch gut finde.
Das Ding ist halt auch, es gab ja die Vermutung, dass Mark Webber für Oscar Piastri bei McLaren ja so einen Deal rausgehandelt hat, dass er nicht Nummer 2 Fahrer ist, beziehungsweise beide gleichgestellte Nummer 1 Fahrer sind. Dem scheint ja jetzt eher nicht so zu sein, oder man hat jetzt,
ja, aber sich jetzt wird auf irgendeinen Konsens checken, geeinigt. Jetzt wird auch Mark Webber checken, dass das jetzt das Richtige ist, das zu machen.
Ja, aber Perke, vergiss nicht, Mark Webber ist der Fahrer, der Team Order am meisten erwischt hat und wahrscheinlich mit am meisten drunter gelitten hat. Ich sag nur Multi-21.
Ja.
Also ich glaube, wenn einer dafür fightet, dass sein Schützling keine Team-Orders erleben muss, dann ist es Mark Webber.
Da hast du wohl recht. Da hast du wohl einen Punkt. Aber wir werden sehen, wie es sich wirklich ausspielen lässt. Wir werden sehen, ob es in Baku schon passieren wird, ob es irgendwann überhaupt passieren wird, ob wir in die Situation kommen werden, dass wir es sehen werden. Wenn wir sehen, wie sich es auf der Strecke richtig ausspielt, dann können wir es nochmal neu bewerten. Jetzt haben wir ja nur die Aussagen. Wir müssen sehen, wie es wirklich sich auf der Strecke verhält, wie hart man wirklich zu Oscar Piastri wäre. Weil, wie gesagt, Oscar Piastri hat gesagt, jo, wenn Lando Norris dadurch die WM gewinnt, dann mache ich das, dann opfere ich mich. Muss man halt sehen, wie krass McLaren es durchsetzt. Und dann kann man nochmal neu drüber reden, würde ich sagen.
Ja, dann kommen wir zu einem weiteren Punkt, der hier auf unserer wunderschönen Liste steht. Und zwar geht es um Yuki Tsunoda. Wir haben ja über ihn heute schon gesprochen gehabt. Aber jetzt ist wohl rausgekommen, dass er von einigen Mittelfeldteams letztes Jahr wohl einige Angebote auf dem Tisch liegen hatte und quasi die AlphaTauri damals ja noch hätte ditchen können.
Ja, das hat er sogar selbst gesagt. Und zwar hat er gesagt, ey, bevor ich meinen Vertrag mit V-Carb unterschrieben habe, meine Vertragsverlängerung, haben ein paar Teams sich um mich bemüht. Also wirklich a couple of teams, hat er gesagt. Das heißt nicht nur eins, da waren ein paar Teams wohl an ihm dran. Es sollen wohl eher Mittelfeldteams gewesen sein. Es heißt ja auch, dass dieses Jahr schon Audi bzw. Sauber hat ihn angefragt. Da soll er abgesagt haben. Und genau das Gleiche hat er mit den anderen Mittelfeldteams gemacht. Er hat abgesagt, weil er sich die Chance nicht verbauen will, irgendwann zu Red Bull zu kommen. Er geht immer noch voll auf diesen Red Bull-Sitz. Das respektiere ich auch, dass er so ehrgeizig ist. Er sagt, ich schaffe das. In diesem Team schaffe ich es, irgendwann in diesem Red Bull zu sitzen, im Top-Auto zu sitzen. Das respektiere, den Hustle und den Grind respektiere ich. Ob es wirklich irgendwann passiert, ist die andere Sache. Aber ich check auf jeden Fall, dass du die Möglichkeit siehst und auch den Verantwortlichen bei Red Bull zeigen willst, ey, ich bin hier für dieses Team. Ich will nirgendwo anders hin. Ich arbeite für meine Chance. Was ich mich aber frage, welche Teams haben bei ihm angefragt? Welche Teams sind realistisch? Ich kann mir vorstellen, dass Williams angefragt hat bei ihm.
Ja, Williams gehe ich auch von aus. Haas wird angefragt haben, denke ich
mal. Haas wird angefragt haben. Ja, wer dann noch? Wen haben wir noch?
Aston Martin? Kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, du haust keinen Alonso raus und holst dafür einen Yuki Tsunoda. Auf gar keinen Fall
hat Aston Martin angefragt. Alpine, gerade wenn man so guckt, man war nicht zufrieden mit der Situation mit Gasly und Ocon, dass Alpine ein Yuki Tsunoda möglichst wäre. Ja, ansonsten, es bleiben ja schon gar nicht mehr viele.
Nee, das waren eigentlich schon alle, die einen Sitz frei gehabt hätten und irgendwo was mit Mittelfeld zu tun haben. Das sind die Teams, zu denen Yuki Tsunoda scheinbar Nein gesagt hat. Wie gesagt, weil er auf die Chance bei Red Bull geht. Respektiere ich. Mal sehen, ob es am Ende sich auszahlt, ob das der Gamble wert ist. Einige haben jetzt auch schon gesagt, Laurent Mackies und Dr. Helmut Marko haben, glaube ich, gesagt, es wird schwer, ihn über 2025 hinaus zu halten. Und wenn die sagen, es wird schwer, ihn zu halten, wenn ein Dr. Helmut Marko sagt, es wird schwer, ihn zu halten, dann heißt das ja irgendwie auch indirekt, dass man jetzt nicht die Intention hat, ihn zu Red Bull zu holen. Weil wenn du ihn zu Red Bull locken könntest, dann wäre es ja super einfach, ihn zu behalten. Weil dann hättest du ihn ja auf jeden Fall. Das heißt, zwischen den Zeilen lese ich da, dass man Yuki Tsunoda nicht zu Red Bull holen wollen würde.
Und weißt du warum? Weil es im System noch einen Liam Lawson gibt, der genauso
auf alles wartet. Als einen Liam Lawson noch gibt. Das ist richtig. Das heißt.
Und wir wissen bekanntlich, dass Liam Lawson bei Red Bull höher angesehen ist als ein Yuki Tsunoda. Das ist.
Verstehe ich auch. Ich würde auch Liam Lawson höher ansehen als ein Yuki Tsunoda. Das sehe ich auch auf jeden Fall. Muss man sehen, wie es ausspielt, ob er irgendwie wirklich Ende 2025 für 26 das Team wechselt. Ich würde Yuki Tsunoda ein besseres Team als V-Cup gönnen, weil Yuki Tsunoda für mich gezeigt hat, dass es verdient, dass er gut genug ist, bei einem besseren Team als V-Cup zu fahren. Ich weiß nicht, ob wir sind bei Yuki Tsunoda ja nicht immer einer Meinung, aber nee, ich glaube, da immer. Wirst du mir zustimmen, dass er besser als V-Cup ist. Hoffe ich jedenfalls.
Auch nicht viel besser, aber also für mich ist Tsunoda, der passt in ein Mittelfeldteam, aber realistisch gesehen brauche ich den nicht in einem Top-Team. Und für mich brauche ich auch, also ich erwarte auch nicht viel mehr Leistung als das, was er in einem Mittelfeldteam machen kann.
Perfekter zweiter Fahrer für ein Top-Team. Ich sag's immer wieder.
Für mich wäre es super gewesen, wenn er, keine Ahnung, zweiter Fahrer bei Audi geworden wäre oder irgendwas. Ja. Audi hat das Potenzial, maybe ein Top-Team zu werden mit den Reglementänderungen 26. Deshalb, als du das erzählt hast gerade, habe ich mich schon gefragt, eigentlich ziemlich dummer Move, weil ja, respect the hustle, dass er bei V-Cup bleibt, um irgendwann zu Red Bull zu gehen. Aber mal ganz neutral betrachtet, klingt das nach einer richtig dummen Aktion, weil du weißt, es gibt einen Liam Lawson, es gibt in der Formel 3 einen Arvid Lindblad, es gibt einen Isaac Hadjar, der gerade echt gut fährt. Für mich klingt es nach einer recht dummen Aktion, da zu bleiben, wenn du die Chance hast, zu Audi zu gehen, wo du helfen kannst, ein Projekt aufzubauen, was du nach deinen eigenen Vorstellungen mitentwickeln kannst.
Da wobei man sagen für mich muss,
irgendwie der Audi-Call einfacher.
Wobei man sagen muss, dass das Projekt Audi bei den Fahrern scheinbar nicht so hoch angesehen ist, wenn man sieht, wer angeblich abgesagt hat. Wir wissen ja nicht, ob es da wirklich mal Vertrag vorlag und die wirklich abgesagt haben, aber wer angeblich abgesagt hat und zu wem die Leute dann lieber gegangen sind. Ein Carlos Sainz hat angeblich abgesagt und ist lieber zu Williams
gegangen. Der Mann
hat
sich komplett verpokert. Ich würde Carlos Sainz hier nicht reinhauen, weil das Ding ist, Sainz dachte auch, er geht zu Red Bull oder Mercedes und der Mann hat sich einfach komplett verpokert und musste dann die Notlösung Williams nehmen, damit er überhaupt einen Sitz hat. Na,
aber
der Mann ist selbst schuld an seinem Unglück und der tut mir auch nicht leid dafür.
Ein Esteban Ocon soll angeblich Audi abgesagt haben und ist lieber zu Haas gegangen. Also hinter den Kulissen scheint das Projekt Audi nicht so hoch angesehen wie bei uns zum Beispiel. Deswegen weiß ich nicht, wenn ein Yuki Tsunoda den auch abgesagt hat. Und das heißt ja auch einiges, wenn Audi oder Sauber dann am Ende bei Bortoleto landet, dass das Projekt bei den Fahrern eben nicht so hoch angesehen wird wie vielleicht bei der Außenwelt, dass man sagt, ey, das ist uns zu unsicher einfach vielleicht auch. Wir wissen nicht, was uns das geben kann. Wir wissen nur, dass man nächstes Jahr auf jeden Fall ganz unten rumfahren wird. Das ist das Einzige, was du an Sicherheit hast, wenn du da hingehst, dass du nächstes Jahr das schlechteste Team sein wirst. Das ist das Einzige, genau, was man dir mit Sicherheit geben kann.
Zeugt nicht genau von Gegenteil Nico Hülkenberg. Der Mann fährt eine absolut astreine Saison. Der fährt der fährt mit die Peak-Performance seiner Karriere aktuell. Der Mann ist einfach da, holt Punkte ohne Ende mit Haas. Ist das nicht genau das Gegenteil, dass der Mann Vertrauen hat in das Projekt und dahin wechselt? Weil realistisch gesehen wäre Haas für die nächste Saison der schlauere Pick gewesen als Sauber.
Das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich würde gerne in die Köpfe von den Fahrern gucken. Ich würde gerne wissen, was Hülkenberg darüber denkt. Ich würde mir gerne anhören, was Tsunoda, Ocon und Sainz darüber denken, warum sie angeblich abgesagt haben. Das würde mich sehr interessieren.
Das Ding ist halt auch, du musst bedenken, Esteban Ocon ist zu Haas gewechselt, als Nico Hülkenberg zu Sauber schon fix war.
Das heißt,
Esteban Ocon wäre wahrscheinlich gar nicht zu Haas gewechselt, wäre Nico Hülkenberg jemals weggegangen von Haas. Ja,
natürlich, dann wäre er wahrscheinlich zu Sauber gegangen.
Vermute ich auch. Und ich glaube, dass das so dann seine beste Wahl war, weil bei Haas wird er erster Fahrer sein. Ich glaube auch, dass das für Ocon wichtig war, erster Fahrer zu sein. Mhm. Und ich weiß nicht, ob er bei Sauber/Audi noch erster Fahrer gewesen wäre, wenn Hülkenberg da war.
Das wären gleichberechtigte Fahrerdinge geworden.
Entweder sowas oder zweitberechtigt. Und das Ding ist halt auch, Carlos Sainz, du hast den Namen gedroppt, für mich hat der Mann sich einfach durchgehend verpokert.
Ja, verpokert hat er sich sowieso.
Also, das weil ist klar. Er wollte, es stand ja ewig im Raum. Es war sein Dad, hat sich schon mit Sauber/Audi getroffen gehabt. Da war ja alles gefühlt schon in place für Sainz. Der Vertrag lag ja gefühlt schon vor. Dann hat er gesagt: Naja, mal gucken. Bei Mercedes ist die Situation mit Antonelli und Hamilton noch unklar. Gucken wir uns das mal an. Das könnte was werden. Auch Perez performt nicht. Was ist mit Red Bull? Ich glaube persönlich, er hat Audi einfach zu lange rausgezögert, dass er einfach die immer weiter weggeschoben hat und gesagt hat: Na, ich finde euch zwar cool, aber die finde ich cooler und auf die warte ich. Dann hat das beides nicht geklappt und ich glaube auch irgendwann hat Audi gesagt, ey, Großer, was soll das? Also du schiebst uns jetzt seit 3 Monaten hier die ganze Zeit weg. Irgendwann haben auch wir keinen Bock mehr. Und dann, denke ich, wird der Deal auch irgendwann collapsed sein. Und ey, der Mann war sitzlos. Williams war das einzige Team, was noch übrig war, gefühlt, was ihn noch wollte. Simple Wahl.
Das ist wohl wahr. Gut, haben wir Formel 1 News abgehakt, würde ich sagen. Haben wir lang genug über hier 3-4 Themen hatten wir. Haben wir ordentlich Zeit mit verbracht, haben wir ordentlich diskutiert. Hat mir gefallen heute. Jetzt gibt es noch einige News in der Formel 2. Wir haben euch ja, ich glaube, letzten Donnerstag gefragt, ob wir auch mal Formel 2, Formel 3 News, ob wir das behandeln sollen. Es wurde ja gesagt, sollen wir machen, können wir gern machen. Deswegen kommen hier ein paar Formel 2 News. Und zwar fangen wir an damit, dass Stanek raus ist aus der Formel 2 und ersetzt wird von Christian Mansell, der aus der Formel 3 hochkommt. Das ist der erste Move. Es gibt einige Moves, die jetzt in Baku stattfinden werden. Das ist der erste. Das zweite ist, dass Zach O'Sullivan, der Sieger von Feature Race in Monaco, der hat dieses Jahr ein Rennen in Monaco gewonnen, fährt nicht weiter Formel 2 wegen Finanzierungsproblemen. Er bleibt aber in der Williams Academy. Er ist ja Williams Junior. Da kann er drin bleiben, aber Formel 2 nicht weiterfahren. Aber sind wir ehrlich, wenn er Formel 2 nicht weiterfahren kann, dann war es das jetzt schon mit dem Traum der Formel 1, da irgendwann zu fahren, wenn er es sich jetzt schon nicht mehr leisten kann. Und der wird ersetzt von Luke Browning, der in der Formel 3 diese Saison gesamt Dritter wurde. Und Olli Bermann, der ja dieses Wochenende in Baku Formel 1 fährt, muss ja auch irgendwie ersetzt werden. Da nimmt man den nächsten Prema-Piloten aus der Formel 3, nämlich Gabriele Mini. Den holt man hoch, der wurde Vize-Weltmeister in der Formel 3. Der wird sein Prema Formel 2 Debüt in Baku feiern.
Ja, auch schön. Paar neue Namen, die wir dann in den nächsten Kategorien sehen. Ich meine, ich freue mich. Ich meine, gerade für Mini. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass es direkt Mini ist, der hochgezogen wird. Und dass man mit Mini den jetzt dann ausprobiert. Aber ey, ist sein erstes Formel-2-Rennen oder Wochenende, was er dann macht, freut mich für ihn. Ich hatte jetzt fast eher sogar ein bisschen mit Bortoleto gerechnet, aber
Bortoleto fährt doch schon Formel 2.
Perke, es ist wie in der letzten Folge, ne?
Fornaroli.
Es ist wieder wie in der letzten Folge. Wieder die gleichen Namen durcheinander gebracht.
Ja, Bortoleto, Fornaroli kann ich aber verstehen, dass man die mal verwechselt. Irgendwie sind das Namen, die einem so den gleichen Vibe geben.
Das ist dann wie mit Gabriele Mini und Gabriel Bortoleto.
Ja, das ist wirklich schrecklich, dass Bortoleto Gabriel heißt, macht mich fertig, wirklich.
Oh, so, also, dass Fornaroli, hatte ich erwartet, eigentlich hochgezogen wird. Aber ey, kann sein, dass er jetzt auch dadurch, dass er bei Invicta jetzt schon confirmed ist für nächste Saison, dass sie es jetzt dadurch nicht mehr gemacht haben. Was weiß ich, who am I to judge. Aber wird auf jeden Fall geil. Und ich bin gespannt, wie das dann alles so laufen wird. Und ich meine, ey, Luke Browning, auch cool, kriegt gleich seine neuen Formel 2 Wochenenden / die restlichen Teil der Formel 2 Saison. Ich denke, das wird alles in allem echt interessant werden. Sollte ein ziemlich geiles Formel 1 und Formel 2 Wochenende werden.
Was auch witzig ist, wo du gerade Browning nochmal erwähnt hast, Zach O'Sullivan, für den er reinkommt, Williams Junior, Luke Browning, der für ihn reinkommt, Williams Junior. Das heißt, man hat bei dem Team einfach nur Williams Junior gegen Williams Junior ausgetauscht, sich halt bloß irgendwie verjüngt. Das ist das, was man jetzt gemacht hat. Finde ich ganz witzig, wollte ich nochmal kurz erwähnen, dass auch Luke Zufall? Browning Williams Junior ist.
Ich denke nicht.
Ich denke nicht, auf gar keinen Fall.
So, Perke, dann lass uns aber noch zum Wetter in Baku kommen. Lass uns das mal anschauen, wie es dieses Wochenende denn so wird, ob wir Regenschirme rausholen sollten oder nicht. Ich vermute eher nicht dieses Wochenende. Denn wenn wir uns den Freitag anschauen, dann sehen wir, wir haben ein wunderschön sonniges Himmelsbild mit 21 bis 29 Grad. Die Chance auf Regen liegt bei glatten, satten 0%. Also ich würde mal sagen, Freitag bleibt's trocken. Dann, Perke, am Samstag, da könnte man fast die Regenjacke rausholen, denn wir haben eine Regenwahrscheinlichkeit von soliden 10% um 16 Uhr. Das ist schon gefährlich. Da sollten die vielleicht schon mal gucken, ob es von den Extreme Wets nicht noch eine Upgrade-Version gibt.
Sollte man besonders gucken, wenn es wenigstens in der Qualität drin liegen würde. Das wäre ja besonders schön.
Richtig, aber das tut's nicht, soweit ich weiß.
Das tut's überhaupt nicht.
Naja, dann lassen wir es vielleicht doch drin, dann werden es vielleicht doch auch die weichen Reifen tun. Egal, also Samstag bewölkt, 20 bis 27 Grad, 10% Chance auf Regen, 16 Uhr. Und lass uns dann noch zum Rennsonntag gucken. Wer jetzt gehofft hat, dass es ein richtig schönes Regenchaos-Rennen wird, ich kann euch enttäuschen. Es sind richtig schöne 0% Chance auf Regen und es ist sonnig bei 18 bis 26 Grad.
Da ist gutes Wetter, das hätte ich ja auch mal gern wieder. Also jetzt gerade scheint hier bei mir die Sonne.
Ich finde es Weltklasse, dass es kühl ist jetzt.
Ja, also die Temperaturen, mit denen habe ich auch gar kein Problem. Also jetzt tagsüber, abends wird es dann doch schon ganz schön frisch. Das ist cool, wenn du wieder schlafen gehst, dass es so frisch ist. Aber wenn du abends noch draußen bist, ich war Dienstagabends noch kurz unterwegs und ich hatte halt nur so eine dünne Regenjacke mit, da war mir schon kalt. Ich habe schon ein bisschen gefroren draußen und das hat mich dann schon genervt. Und jetzt auch Dauerregen bei mir gefühlt. Jetzt gerade scheint mal die Sonne, aber ich bin kein Freund von Regen. Wenn ich draußen unterwegs bin, wenn ich drin bin, ist mir das egal. Dann hört sich's cool an, dass Regen ist. Aber wenn ich draußen unterwegs bin, zurzeit ist eigentlich immer Regen, wenn ich draußen unterwegs bin. Das nervt mich ein bisschen. Deswegen, das Wetter von Baku gefällt mir ein bisschen besser. Aber hey, machst du nix, wa?
Ich bin schon ehrlich, die 29 Grad am Freitag, die brauche ich nicht.
Nee, so warm muss, so 23 bis 25 Grad ist doch geil.
Ja, das ist richtig. So solide 23 Grad, schön, jo. Da kannst du draußen sitzen, kannst du auf dem Balkon sitzen, kannst du schön entspannt lesen, draußen chillen, was Schönes, Kühles trinken. Das ist das Leben, Perke. Aber so ich bin aus. Ehrlich, wie würdest du Jahreszeiten ranken? Für mich ist so, wenn es ein Peak-Winter ist, also so wirklich full Schnee, so Norwegen, Österreich, irgendwo in den Bergen, so richtig komplett verschneit, alles sieht traumhaft aus, ist Winter für mich Jahreszeit Nummer 1. Das ist die beste Jahreszeit.
Das ist komplett krank. Also
Winter, wenn es so ein richtig, wenn es nicht so ein, ich sag jetzt mal Deutschland-Winter ist, wo einfach alles grau und so eklig ist, das hasse ich. Also das hasse ich wie die Pest. Aber so richtig schön verschneit, traumhaft. Winter, beste Jahreszeit, danach Frühling, danach Herbst und danach Sommer.
Das
ich hasse, ich hasse so einen richtig warmen Sommer. Ich hasse es, wenn es so einfach nur clean 35 oder mehr Grad ist und man einfach nur schwitzt, egal wo man ist. Und vor allem, man kann auch nachts nicht pennen. Das fuckt mich am meisten ab.
Bei mir ist es basically in der Reihenfolge, in der es auch in Real Life da tatsächlich angeordnet ist, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ich hasse es, wenn es kalt ist. Ich mag es überhaupt nicht kalt. Ich hab's lieber sehr warm als sehr kalt.
Naja gut, ich bin ja sowieso ein bisschen gaga in dem Aspekt. Ich meine, ich fahre den Winterurlaub mit kurzen Hosen und kurzen
T-Shirt. Ja, also ich bin das ist verrückt.
Sowieso ein bisschen crazy, was das angeht. Aber Perke, lass uns vom Wetter mit Undercut mal schön zurückkommen zu F1 mit Undercut, beziehungsweise F1 und F2, nämlich das sind die Kategorien, die dieses Wochenende auch tatsächlich fahren werden. Keine F1 Academy, keine F3, die Saison ist ja bekanntlich vorbei. Was ein Reim. Keine F1 Academy, nee, keine F3.
Du machst mich
fertig. Die Saison ist gut, vorbei.
Ja, ja, ist okay, wir haben es verstanden. Du hast einen schlechten Reim gebracht, gefällt uns ein.
Ja, ich liebe es.
Ich bringe jetzt noch gute Neuigkeiten für alle, die kein Sky haben oder für alle, die nicht bezahlen wollen dafür und in Deutschland wohnen, um Formel 1 zu gucken. Nämlich RTL überträgt das Rennwochenende und nicht nur das Qualifying, wie es ja manchmal war, sondern Qualifying und Rennen gibt es im Free-TV in Deutschland zu sehen. Das Qualifying findet um 14 Uhr statt, das Rennen um 13 Uhr. Beides seht ihr live bei RTL.
Ja, das ist doch mal erfreulich, die Nachricht, Perke. Dann würde ich noch ganz schnell gerne deine Prediction haben fürs Wochenende. Wer ist im Qualifying auf Pole, wer gewinnt das Rennen und was ist deine große Enttäuschung bzw. deine große Überraschung?
So, Qualifying P1 Lando Norris, P2 Oscar Piastri, P3 Charles Leclerc.
Würde ich fast sogar so übernehmen, aber für mich müsstest du bitte P3 mit Sir Lewis Hamilton tauschen.
Okay, ey, wie weit sind wir gekommen, dass wir von wer Verstappen nicht auf 1 hat, hat keinen Bock auf eine richtige Prediction.
Wer Verstappen dazu, nicht auf 1 tippt, hat keinen sorry. Bock auf eine richtige Prediction.
Wie sind wir von dem dazu gekommen, dass wir Verstappen nicht mal in unsere Top 3 tippen? Wie sind wir dahin gekommen?
Perke, ich glaube, es ist an der Zeit für ein neues Zitat. Wer Lando Norris nicht auf 1 tippt, Bock auf eine richtige Prediction.
Das ist dafür viel zu selten richtig, dass Lando Norris wirklich auf 1 ist.
Tatsächlich.
So, richtig. Rennen. Ja. Rennen würde ich genauso wie das Qualifying einfach übernehmen. Norris, Piastri, Leclerc.
Ich sage, Piastri,
ja,
Norris und Russell, sag ich.
Ja, das ist ja, okay, ja, nee, will ich nicht judgen, ist zu realistisch dafür, dass ich es judgen würde.
Dann, größte Übertäuschung,
Größte Übertäuschung.
Ficken, Digga.
Größte
gib mir mal deine größte Übertäuschung.
Größte Überraschung würde ich sagen, ist mal wieder Aston Martin an der Reihe. Martin ist für eine Überraschung
Haas.
Da. Haas, okay.
Größte Enttäuschung.
Boah, das ist nicht so einfach. Weil da frage ich mich wieder, wie schlecht muss Alpine sein, damit es eine Enttäuschung ist?
Muss Williams sein, damit es eine Enttäuschung ist?
Na, Williams wäre schon eine Enttäuschung, wenn Albon P13 abwärts ist.
Dann sage ich Williams.
Wie sieht's bei Alpine aus? Womit komme ich weg als Enttäuschung da?
Alpine ist in letzter Zeit nicht mehr so schlecht, ne?
Also womit komme ich da weg?
Für mich ist ein schlechtes Alpine-Wochenende, wenn beide Fahrer nicht die Top 12 schaffen.
Ja, locker, dann Alpine. Dann sofort. Dann nehme ich, wenn das als Enttäuschung bei Alpine schon gilt, dann sofort Alpine, ohne nachzudenken.
Also weil Alpine war in letzter Zeit nicht mehr so schlecht wie am Anfang der Saison.
Ja, so schlecht wie am Anfang der Saison ist auch schwer so zu bleiben.
Ja, das ist richtig. Das ist de facto komplett richtig. Fun Fact, den ich jetzt noch ans Ende der Podcast-Episode haue. Wusstest du, dass F1-24 das mit Abstand schlecht verkaufteste F1-Game seit irgendwie 5-6 F1-Games ist?
Weil wir es nicht geholt haben. Verdammt.
Ich glaube, F1 2020 hat irgendwie 1,4 Millionen Kopien verkauft. Und F1 24 hat bis jetzt nur irgendwie um die 135.000 Kopien verkauft.
Das ist verrückt.
Und es ist wirklich seit 5-6 Jahren ein absoluter Downwards-Trend. Es wird immer weniger verkaufte Kopien.
Ja, kann ich gar nicht verstehen.
Aber auch mal von unserer Seite betrachtet, wir haben ja F1 24 eigentlich gar nicht, wir haben es gar nicht.
Wir haben es nicht.
Und F1 23 haben wir kaum jetzt auch gespielt. Bei weitem nicht so viel gespielt, wie wir F1 20, 21, 22 gespielt haben.
Wir werden älter. Wir werden alt. Wir zocken nicht mehr so viel.
Naja, doch, wir zocken schon noch viel.
Ah, gut. Ja, aber stimmt. Wir zocken nur keine F1 mehr.
Digga, überleg dir mal, was für gottlose Stunden wir in Civ teilweise stecken, in Civ 6. Oder wenn Civ 7 dann raus ist, was wir da in gottlosen Stunden reinstecken werden.
Da hast du wohl recht, ja.
Also ich glaube, das wird crazy genug.
Ja, wir haben gar keine Zeit, wir haben zu viele andere Spieler, als dass wir noch Formel 1 spielen könnten.
Ja, aber keiner von uns kommt halt auch auf die Idee, einfach zu sagen, yo, lass mal eine Runde F1 heute zocken.
Nee, würde ich gar nicht auf die. So, es fehlt mir auch nicht. Ich habe Formel 1 23 schon gefühlt nie gezockt und mir fehlt nichts in meinem Leben. Das ist genauso irgendwie, ich zocke kein FIFA mehr richtig und es fehlt mir nicht. Ich hole manchmal noch FIFA 23 raus, wenn ich ein bisschen Bock auf Spielerkarriere habe, aber dafür brauche ich mir ja kein neues FIFA holen.
Boah, ich weiß noch, Perke, als wir in F1 21 oder, ja, 21 war es, als wir in F1 21 einfach in einer Karriere-Safe einfach 7 Titel gefahren sind und ich 6 davon geholt habe und du einen.
Ich habe meinen einen Titel geholt und das war Genugtuung für mich, dass ich da den Titel in Jeddah gewonnen habe.
Wir sind ja auch so durchgewechselt. Wir haben, glaube ich, die ersten irgendwie angefangen mit Haas und dann Williams und sind dann immer weiter durchgewechselt und so. Ey, das war crazy. Ja, das
war cool. Wir haben unsere eigenen Storylines im Kopf dazu entwickelt.
Digga, wir haben fucking Interviews nach den Rennen mit uns selbst gemacht.
Also, wir sind schon spezielle Typen, glaube ich. Wir sind speziell. Nennen wir es mal so. Wir sind einzigartig. Sagen wir es so.
Na gut, Perke. Ich würde sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, es hilft uns wirklich weiter. Und ansonsten hören wir uns dann in der Post-Weekend-Show von Baku wieder mit den ganzen Ergebnissen vom Wochenende. Ich würde sagen, habt ein schönes Rennwochenende, enjoyed es. Perke, ich bedanke mich für diese wunderschöne Episode und in dem Sinne, bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.